Was für ein Tag! Auf diesen Tag hat der Spieler sein ganzes Leben lang hingearbeitet. Und jetzt steht er mit seinen Mannschaftskameraden im Finale. Man führt 1:0. Der Schiedsrichter zeigt an, dass nur noch wenige Minuten zu spielen sind. Und schon träumen die Spieler vom Duft des Triumphs. In den verbleibenden 3 Minuten fallen noch 2 Tore. Allerdings werden die von der gegnerischen Mannschaft erzielt. Tja, und so platzt der Traum vom schon sicher geglaubten großen Triumph buchstäblich in letzter Minute wie eine Seifenblase. Ein guter Anfang ist eine schöne Sache. Doch in den meisten Fällen kommt es auch auf einen guten Ausgang an, nicht nur bei einem Fußballspiel. In unserem Dienst für Jehova ist es nicht anders. Damit wir am Ende den Sieg davontragen können im Kampf um das ewige Leben, ist es erforderlich, dass wir unserem Gott Jehova mit Beharrlichkeit dienen. Und das beste Beispiel für Beharrlichkeit haben wir in Jehova selbst. Und wenn ihr möchtet, schlagen wir zusammen Offenbarung 22 auf, um dort den Vers 17 zusammen zu lesen. Offenbarung 22, der Vers 17. Und der Geist und die Braut sagen fortwährend, komm. Und jeder, der es hört, sage, komm. Und jeder, den dürstet, komme. Jeder, der wünscht, nehme Wasser des Lebens kostenfrei. Das muss man uns nicht zweimal sagen. Diese Einladung nehmen wir gerne an, oder? Wir genießen es regelrecht, auch auf diesem Kongress, dieses Wasser des Lebens regelrecht in uns aufzusaugen, die göttlichen Wahrheiten, die unser Leben so bereichern. Wie wir gelesen haben, ergeht diese Einladung also durch den Geist, durch die wirksame Kraft Gottes. Und deshalb kann man zu Recht behaupten, dass diese Einladung eigentlich von Jehova Gott persönlich kommt. Durch seinen Geist wirkt Jehova fortwährend, also mit Beharrlichkeit, auf die Brautklasse ein, auf die Klasse geistgesalbter Diener Gottes, die eben führend darin vorangehen, diese Einladung auf der ganzen Welt hören zu lassen. Und dem Beispiel Jehovas möchten wir gerne folgen und ebenfalls fortwährend mit Beharrlichkeit diese Einladung hören lassen. In den folgenden Minuten möchten wir uns noch etwas eingehender mit dem Beispiel eines Mannes beschäftigen, das wir in der Bibel finden. Und selbst unsere Kinder wissen, von wem die Rede ist, wenn es um eine Löwengrube geht. Weißt du, wer gemeint sein könnte? Natürlich Daniel. Wer sonst? Das ist doch ganz einfach. Wir schlagen Daniel Kapitel 6 auf, lesen dort nach und nach einige Verse. Beim Lesen stellen wir uns die Frage, wie hätte ich mich wohl damals verhalten? Daniel 6, wir beginnen mal mit dem Vers 4. Zu jener Zeit suchten die hohen Beamten und die Satrapen selbst fortwährend einen Vorwand gegen Daniel hinsichtlich des Königreiches zu finden, aber da war überhaupt kein Vorwand, noch gar etwas Korruptes, was sie hätten finden können, da er vertrauenswürdig war und sich an ihm überhaupt keine Nachlässigkeit und gar nichts Korruptes fand. Demzufolge sprachen diese kräftigen Männer: Wir werden an diesem Daniel überhaupt keinen Vorwand finden, es sei denn, wir müssen ihn im Gesetz seines Gottes gegen ihn finden. Demgemäß drängten sich diese hohen Beamten und Satrapen selbst zum König hinein, und dies ist, was sie zu ihm sprachen: O Darius, du König, lebe weiterhin, ja auf unabsehbare Zeiten. Alle hohen Beamten des Königreiches, die Präfekten und die Satrapen, die hohen königlichen Beamten und die Statthalter haben sich zusammen beraten, eine königliche Satzung aufzustellen und ein Verbot in Kraft zu setzen, dass wer immer im Laufe von 30 Tagen eine Bitte an irgendeinen Gott oder Menschen stellt, außer an dich, o König, in die Löwengrube geworfen werden sollte. Nun, o König, mögest du die Satzung aufstellen und die Schrift unterzeichnen, damit sie nicht geändert werde nach dem Gesetz der Meder und Perser, das nicht aufgehoben wird. In Übereinstimmung damit unterzeichnete König Darius selbst die Schrift und das Verbot. Wie reagierte unser Daniel auf diese Einschränkung? Ab dem Vers 10. Sobald aber Daniel wusste, dass die Schrift unterzeichnet worden war, ging er in sein Haus Und während die Fenster in seinem Dachgemach für ihn nach Jerusalem hin offen waren, kniete er sich sogar dreimal am Tag auf seine Knie und betete und brachte Lobpreis dar vor seinem Gott, wie er es zuvor regelmäßig getan hatte. Also unser Daniel machte keine Kompromisse. Er hielt an seinen guten Gewohnheiten in Verbindung mit seinem Dienst für Jehova fest. Was war das Ergebnis? Wir lesen den Vers 16. Demgemäß gebot der König selbst, und man brachte Daniel und warf ihn in die Löwengrube. Der König antwortete und sagte zu Daniel: Dein Gott, dem du mit Beharrlichkeit dienst, er selbst wird dich befreien. Das ist interessant. Für den König war auch klar, dass dieser Daniel seinem Gott Jehova mit Beharrlichkeit dient. Das war kein Geheimnis. Alle wussten das. Das aramäische Wurzelwort, das hier mit Beharrlichkeit wiedergegeben wird, bedeutet eigentlich Kreisen. Und da kommt uns vielleicht auch das Bild von dem Segelflugzeug in den Sinn. Das schraubt sich ja durch gleichmäßige, kreisende Bewegungen langsam, aber sicher in den Himmel. Bei einer Rakete ist das ganz anders, oder? Sehr viel spektakulärer, natürlich auch viel schneller. In der Regel fliegen Raketen aber nicht so lange. Und meistens ist das Ende eines Raketenfluges genauso spektakulär wie der Start einer solchen. Und wenn es um unseren Dienst für Jehova geht, wollen wir lieber einem Segelflugzeug gleichen. Kreisende Bewegungen. Wie ging denn die Geschichte damals für den Daniel aus? Wir lesen noch ab dem Vers 19. Schließlich stand der König dann bei der Morgendämmerung bei Tageslicht auf und eilends ging er geradewegs zur Löwengrube. Und als er an die Grube herankam, rief er mit trauriger Stimme ja nach Daniel. Der König ergriff das Wort und sprach zu Daniel: O Daniel, Diener des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du mit Beharrlichkeit dienst, dich von den Löwen befreien können? Daniel redete sogleich mit dem König selbst: O König, lebe weiterhin ja auf unabsehbare Zeiten. Mein eigener Gott hat seinen Engel gesandt und das Maul der Löwen verschlossen, und sie haben mich nicht ins Verderben gebracht, da ja vor ihm Unschuld selbst an mir gefunden wurde. Und auch vor dir, o König, habe ich keine verletzende Handlung begangen. Also Jehova wirkte ein Wunder für seinen Freund Daniel. Natürlich wusste der Daniel, dass Jehova dazu in der Lage war, aber er spekulierte doch nicht darauf. Genau genommen war Daniel sogar eher bereit zu sterben, als in seinem Dienst für Jehova auch nur einen einzigen Monat lang nachzulassen. Wie ist das mit uns? Kann man von uns zu Recht behaupten, dass wir unserem Gott Jehova mit Beharrlichkeit dienen? Vielleicht sind wir unregelmäßige Verkündiger. Es kann sogar sein, dass wir im Laufe der Zeit untätig geworden sind. Ein Punkt zum Nachdenken. Angenommen, unser bester Freund steht zu Unrecht vor Gericht und unsere Zeugenaussage würde unseren Freund entlasten. Es kommt also zur Verhandlung. Wir sitzen im Zeugenstand, die Befragung geht los und wir sagen nichts. Das passt uns jetzt nicht so richtig rein. War so viel los in diesem Monat. Unser Freund wird das schon verstehen. Im nächsten Monat klappt's dann wieder. Vielleicht. Würde irgendjemand von uns das so machen? Völlig ausgeschlossen. Wir würden nicht mal auf die Idee kommen, das so zu machen, oder? Unser Freund Jehova wird heute zu Unrecht angeklagt und wir beide dürfen Zeugen für Jehova sein. Machen wir uns deshalb bitte bewusst, dass es auf unsere persönliche Aussage in diesem Verfahren ankommt. Seien wir bitte keine stummen Zeugen. Es könnte natürlich auch sein, dass wir das Gefühl haben, das, was wir für Jehova tun können, das ist so wenig, dass er das vermutlich nicht mal registriert, geschweige denn sich darüber freuen kann. Und dann vergleichen wir uns noch mit anderen oder mit uns selbst vor 20 Jahren und das macht uns dann richtig traurig. Sind uns solche Gefühle vertraut? In so einer Situation ist es gut, sich vorzustellen, wie Jehova eigentlich ist. Kennen wir ihn als Manager, der mit dem Taschenrechner neben uns steht und alles zusammenzählt, was wir für ihn tun oder nicht tun? So kennen wir ihn überhaupt nicht. Ne? Vielmehr ist er ein liebevoller, verständnisvoller Vater. Jova hat im Gegensatz zu uns überhaupt keine Probleme mit unseren Grenzen. Er freut sich über das, was wir für ihn aus Liebe heraus tun. Und deshalb freut sich Jehova über den Bericht unserer gebrechlichen Schwester, die im Monat vielleicht 15 Minuten im Predigtdienst stand. Und er freut sich über den Bericht des Sonderpioniers. Vorausgesetzt, beide dienen Jehova aus Liebe. Es ist beruhigend, daran zu denken, dass für unseren Gott Jehova das Motiv wichtiger ist als das Endergebnis. Jetzt möchten wir einmal zwei lieben Schwestern einige Fragen stellen und aufmerksam zuhören, wie sie diese beantworten. Schwester Ruth Mende, du bist ja schon sehr lange getauft. Magst du uns sagen, wann du dich hast taufen lassen?
Das war am 17. April 1946.
Das war vor 62 Jahren?
Ja.
Und wie du erwähnt hast, warst du in dieser ganzen langen Zeit nicht ein einziges Mal unregelmäßig im Predigtdienst.
Das stimmt.
Trotz welcher Schwierigkeiten war dir das denn möglich?
Nun, wie ich getauft wurde, hatte ich relativ wenig Erkenntnis. Und zwar aus dem Grund, weil niemand da war, der mit mir ein Heimbibelstudium gemacht hätte. Und deshalb hatte ich auch eigentlich keine Schulung für den Predigtdienst. Gleich nach meiner Taufe kam der vorsitzführende Aufseher auf mich zu und er sagte: So, jetzt bist du getauft, jetzt darfst du in den Predigtdienst gehen. Er gab mir ein Gebet und sagte dann: Ich wünsche dir Jehovas Segen. Dabei wusste ich überhaupt noch gar nicht, wie man das macht. Das war mir wirklich eine Schwierigkeit.
Da schlug dein Herz. Das können wir uns gut vorstellen. Du hast ja mit deinem Mann auch zwei Kinder in der Wahrheit großgezogen. Wie war es euch als Familie möglich, regelmäßig im Predigtdienst zu stehen?
Unsere Versammlung war am Anfang natürlich sehr klein und da war niemand in der Lage, unsere Kinder für ein paar Stunden zu sich zu nehmen. Dann nahmen wir sie einfach mit in den Predigtdienst. Das schien am Anfang etwas schwierig zu sein, aber es ging dann immer besser. Und später, als sie zur Schule gingen, da haben wir uns vorgenommen, als Familie besonders gut zusammenzuarbeiten. Und das gelang dann, indem wir unsere persönlichen Wochenprogramme gut aufeinander abstimmten. Und das hat sich gelohnt.
Magst du uns auch erzählen, was für dich die größte Schwierigkeit war?
Ja, das war, weil mein Mann ganz überraschend zum Pflegefall wurde. Und er brauchte sehr viel Zuwendung, sodass ich ihn eigentlich nicht allein lassen konnte. Dann betrachtete ich eben die Ärzte und die Therapeuten und Pflegerinnen, die sowieso ins Haus kamen zu uns, als mein persönliches Gebet. So hatte ich auch Freude im Dienst. Und der Predigtdienst wurde mir dadurch ein Bedürfnis.
Warum ist es denn für dich persönlich wichtig, regelmäßig im Predigtdienst zu stehen?
Nun, Jehova hat die ganzen Jahre für mich, war er immer da und gab mir alles, was ich so brauchte. Und ich möchte ihm meine Liebe und Dankbarkeit dadurch zeigen, dass ich ihm ebenfalls regelmäßig, so wie er das tut, auch diene. Außerdem habe ich ihm das ja versprochen, schon bei meiner Hingabe. Und das möchte ich auch halten.
Vielen Dank. Schwester Margret Göser, bei dir ist die Situation ganz anders. Trotz welcher Schwierigkeiten hast du denn Jehova mit Beständigkeit gedient?
Ich lebe von Anfang an im religiös geteilten Haus und habe bis heute Gegnerschaft erdulden müssen. Dies empfinde ich als täglicher Kampf, als eine Anstrengung, die auch Nerv und Kraft kostet und auch ein gewisser Zeitdruck. Mhm.
Du hattest ja schon erwähnt, wie sich diese Gegnerschaft auswirkt. Mhm. Das ist ja nett. Wie war es dir denn trotz dieser Schwierigkeit möglich, regelmäßig im Predigtdienst zu stehen?
Ja, ich liebe meine Familie. Ich kann halt meine Religion nicht so ausüben, wie ich es gern möchte. Ich kann nicht einmal meine Bibel auf dem Tisch liegen lassen. Am meisten zu schaffen macht mir die Ignoranz meiner Familie gegenüber meinem Glauben und dass ich mich sehr wenig oder kaum gedanklich austauschen kann.
Welche Hilfen gibt es da für dich? Du bist ja eine regelmäßige Verkündigerin.
Durch viel Beten und mich völlig verlassen auf Jehovas Hilfe und natürlich auch richtige Prioritäten im Predigtdienst zu setzen.
Was gibt es da noch? Du sprachst noch von einer anderen speziellen Hilfe.
Ich gehe oft auch allein in den Dienst, bei Absagen oder weil ich kurzfristig Zeit habe. Ich kann es mir nicht leisten, den Dienst ausfallen zu lassen. Und ich bin mir bewusst, dass auch Jehovas Engel mir schon oft geholfen haben.
Magst auch du uns noch kurz erzählen, warum es für dich persönlich wichtig ist, Jehova regelmäßig zu dienen?
Regelmäßig bedeutet für mich, das Beispiel Jesu vor Augen zu haben, diesen Auftrag als wichtigstes Werk mit einem frohen Herzen nachzukommen und nicht zu vernachlässigen. Es ist für mich etwas unglaublich Schönes, aus Liebe für Menschen etwas zu tun. Das macht mich glücklich.
Dankeschön, so kennen wir dich auch. Vielen Dank für eure offenen Antworten. Wir wünschen euch weiterhin Jehovas reichsten Segen in eurem Dienst. Für die meisten Menschen heute ist die Religion nicht mehr als eine Hintergrundmelodie. Sie dudelt so vor sich hin, aber man kann sie genauso gut ausschalten. Diese Einstellung könnte auch auf uns abfärben. Was können wir dagegen tun, dass wir den Dienst für Jehova in unserem Leben nicht in den Hintergrund treten lassen? Naja, es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, in was für einer Zeit wir heute eigentlich leben. Es ist nicht die Zeit, sich selbst zu verwirklichen. Es ist nicht an der Zeit, den Dienst für Jehova zurückzuschrauben, um mehr Zeit zu haben für andere Interessen. Es ist an der Zeit, ein Mitarbeiter Gottes zu sein. Und es ist an der Zeit, ein Mitarbeiter Gottes zu bleiben. Es ist unser Wunsch, Jehova ein Schlachtopfer der Lobpreisung darzubringen, durch unseren beharrlichen Dienst für ihn. Wir denken an das Beispiel Daniels. Der ließ sich durch nichts und niemandem von seinem Vorhaben abhalten, Jehova mit Beharrlichkeit zu dienen, aus Liebe. Machen wir uns auch bewusst, dass jemand, der Jehova mit Beharrlichkeit dient, eine solide Grundlage für eine ewige Zukunft legt. Tatsächlich, ein beharrlicher Mitarbeiter Gottes wird den Kampf um das ewige Leben auch gewinnen. Und genau das ist es, Brüder, was wir uns wünschen. Deshalb dienen wir bitte unserem Gott Jehova mit Beharrlichkeit und lassen uns so von seinem Geist leiten.